Ich war letztens in einem Buchladen und was mich einigermaßen überrascht hat, dort bei den Biografien zu sehen, wie dort Bücher stehen von Fußballern, die noch aktiv sind, also die noch Fußball spielen. Und der eine, ein berühmter Franzose, 26 Jahre alt, von ihm liegt da eine Autobiografie. Und ich habe mich gefragt, ja gut, mit 26, was gibt's da schon über ein langes Leben zurückzublicken und selbst eine Biografie zu schreiben? So ein bisschen gefragt, ja gut. Andere Lebensberichte, die auch eben dort lagen oder die es neu gibt oder wie auch immer jetzt beworben wurden, die blicken eben wirklich auf ein langes Leben zurück, auf Jahrzehnte, wo sich jemand vielleicht in einem besonderen Bereich engagiert hat. Und das heißt dann so wie mein Leben für die Raumfahrt oder mein Leben für Afrika, mein Leben für Israel oder mein Leben für die Chirurgie, mein Leben für die Forschung und so weiter. Was soll man über deinem Leben stehen? Wenn jemand vielleicht irgendwann über dein Leben einen Bericht schreiben würde, was soll der Titel sein davon? Oder wenn man jetzt eine Momentaufnahme machen würde von deinem Leben, was würde jetzt darüber stehen? Wofür lebst du? Jetzt die Frau, die wir uns jetzt gleich anschauen, die ist keine Berühmtheit. Nur ein paar ganz wenige Verse aus der Bibel sind von ihr berichtet. Wenige Worte nur. Aber wenn man von ihr eine Biografie schreiben würde, könnte sie so heißen. Ein Leben für Gott. Ein Leben für Gott. Was können wir lernen von dieser Frau? Wir machen weiter im Lukas-Evangelium, haben die letzten Sonntage immer geschaut, wie Lukas diese Weihnachtsgeschichte beleuchtet und heute eben der Abschluss davon. Lukas 2, Abvers 36. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Was ist genau die Situation hier mit dieser Hanna? Nun, es war so, dass Maria und Josef ja unterwegs waren. Sie waren in Nazareth, beide beheimatet und sie reisten wegen dieser Volkszählung, die angeordnet wurde im damaligen Römischen Reich, reisten sie in die Heimatstadt von Josef, nämlich in den Süden nach Bethlehem, wo Jesus geboren wurde. Nach 40 Tagen in Bethlehem, nach der Geburt, machten sie einen Abstecher nach Jerusalem. Warum? Das hing mit dem jüdischen Gesetz zusammen, wie Lukas das vorher erklärt. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar für das Gesetz des Herrn, ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Also das war der Plan oder das, was Maria und Josef gemacht haben mit dem kleinen Jesus in den Armen. Und sie betreten also dieses Tempelareal und dort treffen sie vermutlich hier entweder im Vorhof, also das Modell, ein nachempfundenes Modell des Tempels von damals, in diesem Vorhof der Heiden mit dem großen Kreuz gekennzeichnet, entweder dort oder in dem Vorhof der Frauen in dem kleinen, mit dem kleinen Kreuz gekennzeichnet. Dort treffen sie zunächst auf den Simeon, ist in den Versen vorher die Rede davon. Dieser alte Mann, der bestätigt, dass es wirklich dieser, Dieses Baby ist wirklich der von Gott versprochene Retter. Und jetzt ist eben die Hanna an der Reihe, genau auch dort, entweder genau, bei dem Tempel, auf dem Tempelareal. Und dort steht, dass diese Hanna, die eben nur an dieser Stelle in der Bibel auftaucht, dass sie aus dem Stamm Asher oder Asser, wie er auch genannt wird, kommt. Und dieser israelische Volksstamm von diesen 12 Stämmen Israels ist also wirklich einer, der keine große Bedeutung hat. Es gibt den Stamm Levi, aus dem die Priester kamen. Es gibt den Stamm Juda, aus dem die ganzen Könige des Südreiches kamen und aus dem das Versprechen war, ein Nachfahre davon wird der Messias werden, eben Jesus. Es gibt andere bedeutende Stämme, aus denen vielleicht ein Richter kam oder Könige aus dem Nordreich Israel. Aber von dem Stamm Asser weiß man jetzt also wirklich quasi gar nichts. Sie kommt aus diesem Stamm. Ihr Vater wird genannt, auch der ist sonst nicht bekannt. Es gab wenige Prophetinnen in der gesamten Bibel, aber Hanna war eine von ihnen, die im Auftrag von Gott geredet hat. Sie war mittlerweile 84 Jahre alt. Wenn man da in den einen Bibelübersetzungen vergleicht, dann sieht man, dass andere Bibelübersetzungen dort schreiben, dass die Hanna seit 84 Jahren Witwe war. Das könnte man auch so übersetzen, wenn man das zusammenrechnet, dann war sie 84 Jahre Witwe, 7 Jahre verheiratet, 91, vielleicht wie damals üblich mit 14, 15 geheiratet, dann war diese Hanna über 100 Jahre alt, von dem her bevorzuge ich die Übersetzung, sie war zu dem Zeitpunkt 84 Jahre alt und aber auch schon eben einige Jahrzehnte Witwe. Und wenn es für Witwen heute vielleicht schon schwierig ist oder mit Sicherheit schwierig ist, so war es damals noch viel schwieriger. Und bestimmt lebte sie davon, dass sie Unterstützung bekam, dass Leute irgendwas für sie an Almosen gegeben haben und sie das im Tempel bekommen hat. Aber das war nicht der einzige Grund, warum Hanna sich in der Nähe des Tempels aufhielt, sondern der viel wichtigere Grund, Vers 37, sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Tag und Nacht. Nun glaube ich, kann man das nicht so wortwörtlich verstehen, dass sie nie gegessen hat und dass sie nie das Tempelgelände verlassen hat. Aber das hat sie gekennzeichnet. Und das war wie ein Lebensstil für sie. Und sie hat ausgezeichnet, hat sie eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht nach Gott. Der Tempel war damals der Ort schlechthin, um Gott zu begegnen. Er galt als die Wohnung von Gott, wo Gott versprochen hatte, dort will ich euch begegnen. Dort wohne ich mitten unter meinem Volk. Ich möchte nicht irgendwo ein ferner Gott sein, sondern ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Trefft mich dort. Und darum war sie dort. Die Gebete im Alten Testament, die Psalmen, die zeigen so diese menschliche Sehnsucht auch nach diesem Ort. Psalm 27 zum Beispiel. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das hat die Hanna motiviert. Deshalb fühlte sie sich hingezogen, immer wieder, ständig dort zu sein, als ein Lebensstil in der Nähe von Gott zu sein. Jetzt steht nichts davon da, dass sie das leicht gefallen ist, dass sie gesagt hat, ach, jetzt fasse ich halt dann nochmal eine Runde oder jetzt bete ich noch eine Stunde länger. Nichts davon steht, dass ihr das super leicht gefallen ist. Aber sie hat ihre Hingabe zu Gott so ausgedrückt. Mit Beten und Fasten hat sie gezeigt, dass sie Gott braucht. Später im Neuen Testament gibt Paulus der Gemeinde, der jungen Kirche in Ephesus, folgenden Auftrag. Die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich allein gestellt sind. Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. Hanna hätte mit Sicherheit Unterstützung bekommen von dieser Kirche in Ephesus. Was spannend ist hier in diesem 1. Timotheusbrief, in diesem Schreiben vom Apostel Paulus, der Tempel spielt hier keine Rolle mehr. Oder bei Hanna war so ihre Frömmigkeit, so ihre Sehnsucht war so an den Tempel geknüpft, an die Wohnung von Gott. Und später spielte der Tempel an sich eben keine Rolle mehr. Es war schon bei Jesus so, dass als Erwachsener er die Aufmerksamkeit der Leute vom Tempel weggelenkt hat, auf sich gelenkt hat. Und es gibt diese Geschichte von seinem Zorn, den er hat, als er den Tempel reinigt, wie es so heißt, und diese Händler und die Viecher und die Geldwechsler rauswirft aus diesem gewissen Bereich des Tempels, wo eigentlich Leute hinkommen sollten, um dort zu beten. Und was Jesus unter anderem damit deutlich macht, ist, es geht eigentlich jetzt nicht mehr um diesen Tempel, es geht jetzt um mich. Ich, eine Person, der Sohn Gottes, er ist jetzt die zentrale Begegnungsfläche mit dem Vater im Himmel. Er ist der Weg zum Vater im Himmel, der ihn frei gemacht hat. Menschen müssen keinen heiligen Ort mehr suchen, um Gott irgendwo zu finden. Bis heute übrigens nicht. Wir müssen nicht zu irgendwelchen Städten pilgern, wo Gott besonders wäre. Wir dürfen direkt durch Jesus zu ihm kommen. Was Jesus für seine Jünger wichtig war, das sehen wir an seinen Worten oder an dem, wie das beschrieben wird, als er sie berufen hat. Markus 3, er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Oder Jesus hat nicht nur Leute berufen, um ihnen Aufträge zu geben, sie da und da taktisch hinzuschicken und vorauszuschicken in die Orte, wo er nachher hinkommen würde. Das primäre Ziel war, dass sie bei ihm sind. Von ihm lernen. Nah bei ihm sind. An ihm den Vater sehen. Genau das wollte Hanna. Zeit mit Gott. Was wir uns, bin ich überzeugt, von ihr abschauen können, ist eben diese Sehnsucht nach Gott. Wie können wir die ausdrücken? Oder wie drückst du das aus, dass du dich nach Gott sehnst, dass du dich nach Gott ausstreckst? Für die einen von uns ist Musik so ein ganz wichtiger Punkt, wo sie darin aufgehen und wo ihnen die Lieder und die Klänge helfen, sich Gott zu nähern. Für andere ist vielleicht das Gebet der Schlüssel, wo sie sagen, mir ist das so wichtig, dass ich viel Zeit ins Gebet investiere und Gott so näher komme und Gott anrufe und Gott damit auch zeige, dass ich ihn brauche. Dass ich ihm danke für das, worauf ich zurückblicken kann, dass ich ihn bitte um das, wo ich weiß, ich kann das auf keinen Fall selber, aber er kann. Darum wende ich mich an ihn. Vielleicht drückst du deine Beziehung zu Gott so aus, dass du regelmäßig fastest und immer wieder mal auf etwas verzichtest oder auf eine Mahlzeit verzichtest, um das regelrecht selbst zu spüren. Ja, es ist nicht alles nur das, was ich selbst erledigen kann und kaufen, kochen und mich satt machen kann. Ich brauche mehr. Ich brauche es, dass Gott mich satt macht. Vielleicht saugst du Wahrheiten in der Bibel auf und zeigst Gott dadurch, ich sehne mich nach dir. Ich brauche dich. Jetzt, wie ist das aber, wenn wir die Sehnsucht gar nicht haben? Wenn das so ein schönes Ziel irgendwo ist, ja, man sollte sich irgendwie so nach Gott sehen und das Verspüren haben, morgens, bevor man aus dem Bett steigt, schon zu beten und hier in Lieder auszubrechen. Und du sagst, das habe ich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Was ist, wenn mein Glaube abgeflacht ist? Ich komme manchmal so vor, wenn ich andere sehe, wie die mit Gott unterwegs sind und scheinbar dieses und jenes mit Gott erleben und erzählen können, was sie in diesem Jahr oder gestern oder den ganzen Monat schon mit Gott erlebt haben und so im Hoch sind. Und ich dann denke, wie können wir diese Sehnsucht nach Gott zurückgewinnen, wenn wir sie verloren haben? Wir können andere fragen, die sie haben. Momentan läuft in Basel das Praise Camp mit ungefähr 7000 jungen Menschen. Und aus unserer Kirche sind ein paar dabei. Ich bin überzeugt, die kommen nächste Woche begeistert zurück. Frag sie, was sie erlebt haben. Frag sie, was sie aktuell an Gott begeistert. Und lass dich von ihnen anstecken. Wir können Gott darum bitten, dass er unseren Glauben stärkt. Es gibt dieses sympathische Gebet von einem Mann im Neuen Testament, der sagt, ja, ich glaube, aber hilf doch meinem Unglauben. Ich glaube, das ist ein sehr ehrliches Gebet. Ich glaube schon, aber Gott stärkt mir doch meinen Glauben. Weil da ist auch immer wieder so ziemlich viel Unglaube. Wie wäre es, wenn wir die Bibel nehmen und darin neu entdecken, wie groß unser Gott ist. Jesaja 40, so ein Kapitel, das ich empfehlen kann, wo Gottes Größe beschrieben wird. Einerseits seine Größe und andererseits, wie er den Menschen zugewandt ist. Und an dieser Stelle am Schluss kommt, dass auch wenn junge Männer straucheln und müde werden, Gott gibt neue Kraft, dass sie neu abheben wie Adler und die Flügel ausstrecken können, weil er neue Kraft schenkt. Helfen wir uns gegenseitig dabei, wenn unser Glaube abflacht und so die Sehnsucht nach Gott erloschen ist oder droht zu erlöschen. Jetzt während Hannah so mit Gott unterwegs ist und immer wieder ihn sucht und eben sehr viel Zeit da auch investiert, dann trifft sie im Tempel auf den neugeborenen Jesus. Und ihre Reaktion, voller Dank pries sie Gott. Voller Dank pries sie Gott. Jetzt werden vorher schon ihre Gebete erwähnt, dass sie gebetet hat, gefastet hat. Ich gehe davon aus, dass auch vorher schon ihre Gebete immer wieder von Dank erfüllt waren, Dank an ihren Gott. Und so viele Stellen in der Bibel rufen genau dazu auf, Gott zu danken. Psalm 106 zum Beispiel, dankt dem Herrn, Halleluja, dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Und viele andere Stellen mehr. Jetzt so ein Ende vom Jahr bietet sich an, eben zurückzublicken und persönlich Danke zu sagen. Wie wäre es, wenn du eine Liste anfängst und so ein Blatt Papier nimmst und das zu Hause auf den Küchentisch oder den Esstisch legst und in den nächsten Tagen, also heute Nachmittag, das nimmst und wenn du noch ein Blatt Papier zu Hause hast und einen Stift, ist ja nicht so selbstverständlich, aber vielleicht gibt es das noch. Wenn du das auf den Tisch legst, bitte zu Hause und eine Liste anfängst und immer, wenn du vorbeikommst und dir was Neues einfällt, aufschreibst, danke Gott für dieses Ereignis. Danke Gott für diese Begegnung von diesem Jahr. Danke Gott für das, was du dort geschenkt hast. Und so eine Liste entstehen kann über die nächsten Tage von deinem Dank Gott gegenüber, was dieses Jahr alles passiert ist. Das Zweite, das Hannah tut, als sie Jesus dort begegnet, dem kleinen Jesus begegnet, Vers 38, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Ihr Leben für Gott zeigt sich darin, dass sie redet über Gott. Oder ihr Leben für Gott zeigt sich darin, dass sie redet über Gott mit anderen. Jetzt wissen wir nicht, was sie gesagt hat. Ist nicht berichtet. Nicht ein einziges Wort von ihr ist hier überliefert. Aber jedenfalls hat sie mit vielen anderen darauf gewartet, dass Gott eingreift. Es steht hier, dass Leute gewartet haben auf die Erlösung Jerusalems oder auf die Erlösung ganz Israels, dass Gott seinem Volk einen Neuanfang schenkt, dass Gott den Retter, den Messias schickt Und Hanna macht den Leuten im Tempel jetzt Mut und macht ihnen klar, das, was Gott versprochen hat, passiert durch dieses Kind. Das passiert durch dieses Kind. Durch Jesus löst Gott sein Versprechen ein. Wie genau das vonstatten gehen wird, das weiß die Hanna noch nicht. Das kann sie nicht genau erahnen. Aber Lukas, der das aufschreibt, er schreibt das weiter in seinem Evangelium und schreibt, dass Jesus selbst diese Rolle annimmt und sich dessen absolut bewusst war. Als er in Nazareth, seiner Heimatstadt, in der Synagoge die Schriftrolle bekommt und einen Text lesen kann, trifft sich das, dass es Jesaja 61 ist. Wo davon die Rede ist, dass dieser kommen wird und dieses und jenes an Menschen freisetzen wird und ein gnädiges Jahr von Gott einläuten wird. Und Jesus klappt oder rollt die Schriftrolle zusammen und sagt, das ist jetzt, heute erfüllt vor euren Ohren. Er wusste, wer er war und nimmt diese Rolle an. Er beansprucht sie. Er ist gekommen, um Menschen zu retten, sagt er im Lukas 19. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um Menschen zu retten, die Gott verloren haben oder die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Dafür opfert er stellvertretend sein Leben. Er steht von den Toten auf und beauftragt seine Jünger, davon zu reden und zum Glauben an ihn einzuladen. Jetzt, wie können wir über Gott reden? Wir können einander erzählen, wie gerade vorhin passiert, was wir oder wo wir Gott sehen in unserem Leben, was wir mit ihm erlebt haben. Wir können andere fragen, welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt, was sie glauben, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit Kirche, mit Glaube. Das muss nicht aufdringlich geschehen. Aber wenn es uns wichtig ist, dann findet Liebe einen Weg dazu, mit Menschen über Gott zu reden. Jetzt schließt Lukas so diesen Bericht, den er gegeben hat, rund um diese Ereignisse der Geburt Jesu. Schließt er ab mit den Versen 39 und 40. Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Wenn man das so liest, könnte man meinen, die sind von Bethlehem nach Jerusalem und von Jerusalem nach Nazareth gezogen. Wenn man jetzt aber die anderen Berichte über das Leben oder den Anfang des Lebens von Jesus vergleicht, Matthäus zum Beispiel, sieht man, Moment, da fehlt noch was Entscheidendes. Da waren dann noch diese Sterndeuter und die Flucht nach Ägypten war auch noch. Wie passt denn das zusammen? Man vermutet, am besten passt es, dass es so war, dass sie also von Nazareth nach Bethlehem kamen, von Bethlehem nach Jerusalem, wieder zurück nach Bethlehem. Dort kamen die Sterndeuter, weil, Erklärung ist so, die hatten ja Schätze dabei. Die hatten Gold und Weihrauch und Myrrhe dabei. Oder? Und wenn jetzt Maria und Josef erst nach der Ankunft der Sterndeuter nach Jerusalem gegangen wären, hätten sie ein größeres Opfer bringen können. Aber das Opfer, was sie dort brachten, war das Opfer, das für Arme gestattet war. Tauben. Wenn sie aber vorher schon den Besuch der Sterndeuter gehabt hätten, hätten sie durch die Schätze ein größeres Opfer sich leisten können. Also vermutet man, die sind wieder zurück nach Bethlehem von Jerusalem, haben dort eben dann die Sterndeuter getroffen, sind von dort nach Ägypten geflohen, weil Herodes, der König, den Messias ausrotten wollte. Und nachher, als Herodes gestorben war, 4 vor Christus, hat Josef das okay gekriegt, ihr könnt zurück ins Land und sie sind nach Nazareth, wo Jesus dann aufwuchs. Jetzt der Abschluss heißt, Jesus hatte Weisheit, schon als Kind. Genau das sieht man im nächsten Abschnitt, den Lukas dann berichtet, als der 12-jährige Jesus im Tempel sich unterhält mit den damaligen Gelehrten und sie staunen darüber, woher weiß der das? Der ist gerade mal 12 Jahre alt. Woher kennt der Zusammenhänge? Wieso stellt er so schlaue Fragen? Das war das, dass der Sohn Gottes an Weisheit schon früh zunahm und Gott und seine Gnade auf ihm ruhte. Jetzt Hannah, eben ihr Leben kann man überschreiben mit ein Leben für Gott. Sie hat wirklich für Gott gelebt. Und sie hat ihre Sehnsucht nach Gott dadurch ausgedrückt, dass sie sich nah an den Tempel gehalten hat. Dass sie gebetet hat, dass sie gefastet hat, dass sie Gott Danke gesagt hat und dass sie mit anderen über ihn gesprochen hat. Sie hat über Gott geredet zu anderen. Ich bin überzeugt, das können wir von ihr lernen. Jesus beruft auch dich und mich, bei ihm zu sein. Zuallererst beruft er uns dazu, bei ihm zu sein und ganz für ihn zu leben. Jetzt ist dein Leben wertvoll, auch wenn es nicht verfilmt wird, auch wenn keine Biografie über dich erscheint und du auch nicht das Gefühl hast, ich müsste die selber schreiben mit 26 oder 69 oder 83. Dein Leben ist wertvoll, auch wenn es sonst von der Weltbühne nicht so beachtet wird. Das Größte, das am Schluss über dich gesagt werden kann, das war ein Leben für Gott. Wie wäre es jetzt schon so zu leben? Dass nicht erst das am Ende unseres Lebens irgendwann über uns gesagt werden kann, sondern jetzt schon das erkennbar ist und Menschen davon etwas uns abschmecken können. Ich möchte, nicht perfekt, aber so wie ich es eben jetzt kann, möchte ich jetzt schon für Gott leben. So wie Hannah es vorgelebt hat. Nur ein paar wenige Worte sind über sie in der Bibel berichtet. Aber dass wir davon lernen können, was es heißt, für Gott zu leben. Diese Sehnsucht zu befeuern und sich anstecken zu lassen von anderen, Sehnsucht nach Gott. Ein Leben für Gott zu leben. Ihm Danke zu sagen, über ihn zu reden mit anderen und mit ihm verbunden zu sein. Lass uns beten. Vielen Dank, Herr, für diesen kleinen Einblick in dieses Leben von Hannah. Danke für dein Wort, das so ergiebig ist und wovon wir zehren können unser ganzes Leben lang. Hilf uns, ehrlich zu sein. Hilf uns, uns zu freuen an dem, was du schenkst und zu klagen über das, was nicht gut ist bei uns selbst oder bei anderen oder in der Welt. Ich danke, dass du uns nahe gekommen bist in deinem Sohn Jesus und möchtest, dass wir bei dir sind. Du sprichst uns das zu, jedem, der glaubt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Salz für die Erde. Hilf uns, darin zu wachsen, durch deinen Geist, dass wir scheinen in deinem Namen. Dass wir Licht bringen für andere, Hoffnung bringen für andere. Und Salz, was würzt, was haltbar macht und was Entscheidendes bringen kann. Lass uns ein Leben leben für dich. Dass das Jahr 2025 nicht einfach so dahin plätschert, sondern wir von Anfang an fokussiert auf dich sind und dich suchen und finden und mit dir durch das Jahr gehen, was ein Jahr für dich werden soll. Amen.